Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 59. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 59. Folge ist zu Gast der CEO von einer Firma, die ihr ganz sicher alle kennt. Wahrscheinlich habt ihr wie ich, durch eure Grosseltern, das erste Mal ein Produkt von dieser Firma konsumiert. Die Rede ist an dieser Stelle von Ricola und zu Gast ist der CEO von dieser Firma, der Thomas Meyer. Ich wünsche eine erholsame und süße Unterhaltung. Los geht's! Ja, schön hier in Laufen zu sein. Merci vielmals für die Einladung. Ihr seid ja, glaube ich, in den Ferien gewesen.
Ja.
Wie waren die Ferien gewesen?
Super, danke vielmals. Schön sind Sie da. Willkommen in Laufen bei der Ricola. Ich hatte zwei tolle Wochen in Portugal. Das war wunderbar. Danke.
Ja, als wir telefoniert haben, hat er gesagt, ihr seid das erste Mal in Portugal gewesen, bei den Ferien.
Ganz genau. Ja. Ich habe sehr gerne die Wärme im Sommer und den Mittelmeerraum. Und wir haben diskutiert, wo gehen wir an in Italien, in Frankreich, Spanien. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, wir gehen mal auf Portugal, sind wir noch nie gewesen. Und darum haben wir sind wir zwei Wochen in Algarve und das war wunderbar gewesen. Es ist von der Landschaft, von den Menschen, vom Essen super gut. Das Einzige ist, das Meer war ein bisschen kalt gewesen.
Ja.
Aber sonst wunderbar gewesen.
Was habt ihr für Temperaturen gehabt, normale Sommertemperaturen?
Ja, man hat ja da einen Haufen in den Medien gehört, wie heiß das ist. Und es ist gegangen. Also es ist irgendwas um 2, 3, 34 Grad gewesen. Es ist immer ein Wind gegangen. Und es ist tiptop gegangen. Auch die Waldbrände, die dann in der Presse gekommen sind, das war weiter nördlich gewesen. Und dort, wo wir gewesen sind, alles tiptop.
Ja, weil Freundin und ich waren vom etwa 10 Tage in Italien in der Ferien, im September. Und es war also immer noch sehr heiß.
Ja.
Es war selten mal unter 30 Grad gewesen. Und ich habe schon gerne warm, aber wenn es so über 30 Grad ist und so, ist es mir da schnell mal zu heiß. Drum, ja. Aber man kommt irgendwie zu Schlag und von dem her geht
es. Ja, ich glaube, es ist immer Schlafen, wo ein bisschen mühsam ist. Mir macht es am Tag auch nichts aus, aber wenn man in der Nacht nicht abkühlt, ist es ein bisschen mühsam. Und die Klimaanlage laufen lassen ist auch keine Option. Und darum dann muss man einfach durch. Aber wir werden es gleich vermissen. Sie haben es gesehen, heute ist hat der Herbst angefangen. Und darum werden wir dann wieder wehmütig an die schönen, warmen Tage zurückdenken.
Definitiv, vor allem wenn es wieder, wenn man wie draußen noch Sport macht und es dann zu kühl ist und man wieder ein Pullover braucht. Ihr habt in der Ferien global gelesen, das eine oder andere Buch habt ihr auf LinkedIn gepostet.
Ja.
Was habt ihr alles gelesen? Was könnt ihr empfehlen?
Ja, ich nehme immer viel zu viel mit, wo ich nachher die Hälfte nicht lese. Meine Frau macht da immer Witz drüber. Ich habe vielleicht etwa 8 Bücher eingepackt und gelesen habe ich 3 schlussendlich. Wirklich gelesen. Weil häufig fange ich auch an etwas lesen und merke dann nach 2, 3 Kapiteln, es zieht mir in den Arm nicht rein. Und dann lege ich es häufig auf die Seite. Und wenn es dann nicht später irgendwann kommt, dann gehe ich nicht zurück. Ich habe ein Buch gelesen, das ich schon mal gelesen habe, das ich wieder gelesen habe und wieder entdeckt habe. Das ist ja das, was ich postet habe. Das ist ein Buch von Professor Malik von der Uni St. Gallen, wo er Gespräche führt mit dem Helmut Maucher, einem langjährigen CEO und Verwaltungsratspräsident in Doppelfunktion und am Schluss nur noch Präsident von der Nestle, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Und die haben über verantwortungsvolles Management geredet. Und ich hatte irgendwie nicht den Drang gehabt, das wieder zu lesen und habe dann das mit viel Freude wiederentdeckt, das Buch. Weil ich finde, es hat einfach sehr viele so klassische, zeitlose Prinzipien drin, wo trotz vielen Diskussionen, die es heute gibt über Management und über was gute Führung ist und verantwortungsvolle Führung, wo es einfach ein paar so klassische Ansätze gibt und das war für mich also eine Wiederentdeckung. Das ist das, was mir am meisten Freude gemacht hat. Dann habe ich einen grossen Teil vom Archipel Gulag gelesen, vom Solzhenitsyn, wo ich an der Kantonsschule mal gefühlt müssen lesen. Aber irgendwo jetzt auch mit das Buch hat mich total schockiert.
Ja.
Ich musste es ein paar Mal weglegen. Und das habe ich nicht fertig geschafft. Aber ich habe es zum grössten Teil gelesen. Ja. Und das sind also die zwei, die geblieben sind von denen, die ich gelesen habe.
Was habt ihr aus dem ersten Buch oder das zweite Mal gelesen? Habt ihr anders
andere Erkenntnis gehabt, als oder das erste Mal gelesen oder ist es so das, was ich in Erinnerung geblieben
ist? Ich würde sagen, es hat man entdeckt wie Neues. Mhm. Es war zuerst einmal eine Bestätigung gewesen, dass vieles, was ich auch verinnerlicht habe, in meiner Ansicht über verantwortungsvolles Management, eigentlich der Herr Maucher auch schon gesagt hat und ein Haufen anderer Management-Denker oder auch Manager schon gesagt haben. Und dann einfach neu drauf weihen. Also das ganze Thema, ich meine, das, was heute sehr intensiv diskutiert ist, was die Verantwortung von einem Unternehmen. Wo er natürlich sehr, ich sage jetzt mal, traditionelle Haltung hat, im Sinne von, dass the business of the business is business. Mhm. Das ist eine sehr traditionelle Haltung, die heute eigentlich schon fast nicht mehr, wo man fast nicht darf, also kaum mehr darf so ausdrücken. Und ich auch nicht 100% einverstanden bin, weil ich finde auch, es braucht einen Stakeholder-Ansatz und den bringt er aber auch. Er sagt, das Unternehmen muss in erster Linie wertschöpfend und profitabel sein, so kann es eben auch die Verantwortung übernehmen gegenüber allen anderen Anspruchsgruppen, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem Staat, gegenüber der Umwelt, weil Gewinn ist nicht alles, aber ohne Gewinn ist alles nichts. Und das tut er sehr gut darlegen und ich habe es eigentlich nie so gelesen, als ich es früher gelesen habe. Ja. Dort habe ich einfach den Business of Business is Business mitgenommen. Und jetzt, wenn man nochmal reingeht, und sich tut er eigentlich auch sehr dezidiert gegen einen reinen Shareholder-Ansatz sich ausdrücken. Und das habe ich toll gefunden.
Mhm. Also nicht ganz so libertär wie irgendwie Milton Friedman.
Genau, weil die Aussage ist ja von Milton Friedman. Ja. Und das hat dann, und ich sehe das gleich, das hat zu dieser Verrohung geführt, was dann nur noch um Shareholder Value gegangen ist.
Ganz ultralibertär.
Ganz genau, das ist dann eine sehr einseitige Optimierung des Gewinns, ja, auf Kosten von allem anderen. Und er tut ganz bewusst, dass er in dem Buch auch darlegen, dass das falsch ist, dass das zu vielen Exzessen geführt hat. Und er hat das gemacht in den 90er Jahren, wo man eigentlich dann als Shareholder Value das Mass aller Dinge war. Und das hat mich, jetzt, als ich es wieder gelesen habe, nach vielleicht 15 Jahren, habe ich gefunden, wow, das ist sehr weitsichtig und toll gewesen. Und der Professor Malik, der natürlich ein St. Galler Professor, der sagt, das ist ein St. Galler Managementmodell schon immer ein Stakeholder-Ansatz gewesen, wo natürlich dort auf der gleichen Linie war. Das war für mich eine Wiederentdeckung und ein Aha gewesen. Mhm. Das habe ich toll gefunden.
Genau, und das ist eigentlich ein ehemaliger CEO von Nestle, der mir immer vorwirft, dass sie nicht nachhaltig war, was auch immer.
Ja, richtig, ja. Und ich glaube, er tut auch das thematisieren, wird in dem Buch thematisiert, dass er natürlich auch sagt, wie schwierig das ist, wenn man einmal gelabelt ist als das und das. Mhm. Und dass er immer versucht, das Gespräch zu suchen mit diesen NGOs, das zu erklären, weil die Thematiken viel komplexer sind, als irgendwie mit einem einfachen Label sagen, es ist so und die wollen jetzt das einfach nicht machen. Und das tut er auch thematisieren im Buch. Aber dass das natürlich schwierig ist und dass man einmal eine Meinung gemacht ist in der Öffentlichkeit, schwierig ist die zu ändern.
Ja, das ist mit dem Ruf, glaube ich, immer so, wenn er mal versaut ist, ist es ganz schwierig, das wieder zu korrigieren.
Ja, genau.
Wir sind ja hier im Laufen, in der Bibliothek. Was ist die Geschichte von Ricola hier im Laufen? Wie hat es so seinen Lauf genommen? Falls ihr das vielleicht ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen erklären, ein bisschen erläutern, wo wir hier genau sind.
Das ist effektiv. Wir sind fast am Gründungsort, wo wir jetzt hier miteinander reden, von der Ricola. Das ist nur vielleicht 100 Meter von da. Mhm. Gegründet wurde 1930 von einem Bäckermeister, von Emil Richterich, der im Laufe als Bäckermeister eine Bäckerei geführt hat. Und er hat auch Confiserie-Spezialitäten angeboten und er hatte den Drang gehabt, Unternehmer zu sein oder Fabrikant. Mhm. Das er wollte herstellen und breiter vertreiben. Und hat dann 1930 die Richterich und Kompanie Laufen gegründet. Aus dem ist dann das Ricola entstanden. Und sein erstes Hitprodukt war der Pfeuffermocker, der in der Schweiz vielen Leuten ein Begriff ist, zumindest so ein bisschen in den älteren Semester. Mhm. Da haben wir früher am Kiosk können posten. Und das war das erste Hitprodukt von der Richterich und Kompanie Laufen. Und er hat dann 1940 hier in Laufen mit Kräutern, die er dann im Laufental, im Jura-Gebiet gefunden hat, den Ricola-Kräuterzucker entdeckt und erfunden. Und mit dem ist dann der Siegeszug auch von dieser Firma und dieser Marke angetreten worden. Und das ist bis heute das bestverkaufte Produkt. Und das Unternehmen hat sich sehr gut entwickelt, vor allem dank diesen Kräuterbonbon. Und ist stark gewachsen, dann ab den 50er, 60er Jahren ins Ausland. Und ist heute immer noch zu 100% im Besitz von der Gründerfamilie, die sehr nahe ist am Unternehmen, engagiert ist im Unternehmen, sehr verbunden ist am Unternehmen. Und wir sind heute, ich sage immer, ein kleiner Multi. Wir haben immer noch den Hauptsitz hier in der Schweiz. Wir produzieren alles in der Schweiz von Ricola, aber exportieren über 90% ins Ausland.
Genau. Ja, spannende Geschichte. Das ist ja sicher eines von den wenigen Unternehmen, die noch 100% in Familienbesitz ist, doch eine gewisse Grösse hat. Und ja, Ricola ist wahrscheinlich wie Victorinox, ein Unternehmen, das man halt mit der Schweiz verbindet, wie kaum ein anderes. Er hat ja lange bei Lindt gearbeitet, das ist, würde ich sagen, ein vergleichbares Unternehmen, aber es ist halt nicht ganz in Familienbesitz. Ja, darum, was macht für euch den Reiz von so einem Familienunternehmen?
Ein Familienunternehmen hat den Vorteil, weil sie eben nicht an der Börse kotiert sind und das Aktionariat klein ist und man sich persönlich erkennt, dass es durch das eine viel familiärere Atmosphäre ist und man einfach per Definition langfristig denkt, investiert und handelt. Und das finde ich toll, dass man Börsenkotierte haben viel mehr, ich sag mal, den Druck, auf einen Quartalsbericht zu liefern. Und das heisst nicht, dass wir Hängematte sind. Wir müssen genau wirtschaftlich auch erfolgreich sein. Und wir können vielleicht das Ganze ein bisschen längerfristig auch anschauen, im Gegensatz zu Börsenkotierten. Und man ist auch viel näher zusammen. Man kann auch in Dialog gehen mit den Eigentümern, mit dem Verwaltungsrat, das Management und dann die richtige, man ringt dann um die richtige Lösung miteinander. Das finde ich sehr toll an Familienunternehmen. Die Langfristigkeit und mit auch die Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die damit auch gegeben ist.
Und ihr kennt ja beide Welt, eben bei Lindt, habt ihr lange gearbeitet, bei Unilever, ja. Mal kurz bei Novartis. Also ihr kennt ja die ganze Palette, wo man kann erleben Absitzverhältnis, um das mal so zu formulieren.
Es ist sicher so, dass es muss persönlich geben in einem Familienunternehmen. Also es braucht Vertrauen ineinander, ja. In alle Richtungen. Und das ist das A und so. Und es hat die langfristige Komponente drin. Wichtig ist mir einfach nicht, dass man den Eindruck hat, ja, die können es dafür ein bisschen lockerer nehmen. Wir müssen genau gleich, wenn wir die Leistung erbringen. Und das finde ich eben noch spannend, die Langfristigkeit verbinden mit einer Performance, die es gleich braucht. Genau. Und das in eine gute Balance zu bringen. Und das ist das, was mir sehr gut gefällt.
Ja, Komponente, Kontinuität ist wahrscheinlich eine andere.
Ja.
In einem Familienunternehmen naturgemäß, würde ich mal sagen. Als Ingenieur Unternehmen. Und bei euch ist ja noch die spezielle Situation, ihr seid ja der erste CEO, der Familie extern ist.
Ja.
Das ist, ja. Wie ist nach diesem Umbruch gelungen?
Das hat alle interessiert, mich hat das sehr interessiert, ja. Aber natürlich auch die Eigentümer da und der Verwaltungsrat. Das ist erstaunlich gut, dass das geklappt. Und die Grundlage dafür ist, ich habe es vorher erwähnt, ist, dass man von Anfang an offen und vertrauensvoll geredet hat. Und man hat, auch ich und der Verwaltungsratspräsident Felix Richterich, wir haben von Anfang an gesagt, was uns wichtig ist. Wir haben abgemacht, wie wir zusammenarbeiten. Wie kommunizieren wir? Wer tritt auf? Wo? Wie machen wir die Einführung? Was ist seine Rolle? Was ist meine Rolle? Und wir haben uns einfach beide zu 100% an die Abmachung gehalten. Und von Anfang an durch die Offenheit auch können Vertrauen aufbauen. Und darum hat das gut geklappt. Aber auch da wieder, es ist auch wieder die Leistung, die das rechtfertigt. Also man kann nicht nur das allein, wer würde nicht lange. Es muss dann auch, die Performance muss dann auch kommen. Und das hat gut geklappt, weil man einfach von Anfang an einen klaren Tisch gehabt hat. Aber das ist effektiv, in vielen Familienunternehmen sind die Nachfolgethematiken oder externes, ja, Management, klar. sind grössere Themen, die die Inhaber beschäftigen. Mhm.
Also würde ich sagen, Kommunikation ist bei solchen Sachen einfach das A und
so. Ist das A und so, ja. Weil Kommunikation und nachher, also es ist offen angeben, sprechen, und nachher auch das Liefern von dem, was man sagt, das baut Vertrauen auf. Und das ist das A und so.
Ja.
Also keine leeren Versprechungen, keine Abmachungen, wo man sich nachher nicht daran hält. Es ist das A sagen und nachher das A auch machen.
Ja. Spannend. Wie ist noch, es war ja noch ein Wechsel gewesen, der hat seit langem eben bei Lind gewesen, den Kaffee und jetzt Bonbons.
Immer die feinen Sachen vom Leben.
Genau, das haben wir so formuliert. Das trifft natürlich auch. Aber es ist gleich wieder ein anderer, wie geht ihr mit dem? Müsst ihr euch einfach reinlesen? Oder,
Das ist ja die Herausforderung. Also, ich sage mal, die Lebensmittelindustrie, ich habe meine ganze Karriere in der Lebensmittelindustrie verbracht. Die hat so gewisse Gesetzmäßigkeiten, die überall ähnlich sind. Vor allem im Konsumgütergeschäft. Ich habe bis auf die 3 Jahre bei Franke, wo ich das Kaffee Systems Division weltweit geleitet habe, ich immer Markenartikel an Konsumenten geschafft. Das hat sehr viele Ähnlichkeiten, ne? wie das Geschäft gemacht wird. Ja. Und von dem her kann ich natürlich schon können, aus dieser Toolbox zum vollen Schöpfen, auch bei Ricola. Mal abgesehen von Franken sind die ähnlich gewesen. Überall gleich ist, dass man einfach muss offen sein muss, muss auf Menschen zugehen, muss wollen lernen. Ich glaube, dass ich sehr schnell lerne und mich schnell einschaffen kann in Themen. Und das ist da auch gewesen. Ich habe das als eine tolle Herausforderung gefunden. Das hat man, das kenne ich, das Problem habe ich schon ein paar Mal können lösen in verschiedenen Arten, Funktionen. Das ist etwas ganz Neues. Zum Beispiel das, bei Ricola ist sicher das Thema Kräuteranbau, die Gratwanderung zwischen Heilmittel und Genussmittel. Ja. Das war jetzt etwas Neues gewesen bei Ricola. Und das war einfach spannend gewesen, sich in das einzuschaffen. Und das viele tolle Leute auch da mit sehr viel Know-how auch. Ist ja sowieso nicht meine oder ich denke eh nicht, dass der Chef oder die Chefin alles muss wissen. Sie sollte sich über alles, ist für alles verantwortlich, sollte sich überall einigermaßen Bescheid wissen, aber man hat ja tolle Leute auch, die sehr viel Fachwissen auch mitbringen.
Mhm. Und dann seid ihr ja, glaube ich, zum Start viele Bauern besuchen.
Ja, genau.
Um mal wieder reinkommen, wie das Ganze mit den Kräutern auch funktioniert.
Ja, mein Grossvater war Landwirt, mein Onkel, mein Cousin, der Bauer, immer noch dort, wo ich wohne, in Bülach. Es war mir nicht ganz fremd gewesen, obwohl die natürlich sagen, ich bin überhaupt kein Landwirt, ich bin weiter weg. Aber mich hat es einfach interessiert, wie die das machen. Und ich habe unglaublich aufgestellte, fröhliche, loyale, leidenschaftliche Partner vorgefunden, die die Kräuter anbauen, im Entlebuch, im Emmental. Ich war jetzt gerade im Wallis gewesen, die letzten 2 Tage und habe dort wieder Bauern getroffen. Und bin völlig begeistert, mit wie viel Passion die Ricola-Kräuter anbauen und kultivieren.
Und ich glaube, als Bauer Kräuter herrschen, ist aber noch schon einmal sehr. Das ist ja nicht so das klassische Bild, von einem Bauer
hat. Ja, es sind eher die Exoten unter den Landwirten, die das machen. Und darum sind sie vielleicht auch mit so viel Leidenschaft dabei. Der eine hat mir auch gesagt, oder es sei weniger so eine Jagd auf Subventionen.
Yeah.
Weil es einfach etwas ist, wo gar nicht so im Zentrum steht. Weil wenn man Milchwirtschaft betreibt oder irgendwelche Ackerbau mit Herdöpfeln oder Mais. Und es ist alles Bio-Knospenqualität. Das hat auch sehr hohe Anforderungen an den Anbau. Und das müssen wirklich, das sind Leute, die sind Fan von dem. Sonst würden sie das auch nicht machen.
Ja. Läuft das dann mit den Subventionen ähnlich wie sonst? Oder ist das ganz anders?
Ja, ich glaube, es ist anders, weil es so ein Spezialgebiet ist. Da läuft es ein bisschen anders. Und es ist viel weniger subventioniert als die klassische Landwirtschaft. Und darum ist es auch wichtig, dass wir in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerbauern, dass wir einfach auch auf Augenhöhe verhandeln und auch ein gutes Einkommen, das einen guten Lebensstandard ermöglicht, auch sicherstellen. Das ist auch Verantwortung, die wir dann haben, weil unser Interesse ist es ja, dass es genug so motivierte Bäuerinnen und Bauern gibt, die die Kräuter anbauen in der Schweiz. Und die Nachfrage steigt natürlich immer mehr. Es ist nicht nur Ricola, wir sind immer noch der grösste Abnehmer von diesen Kräutern in der Schweiz. Aber ich sage mal, die zwei grossen Detailhändler nehmen da immer mehr Schweizer Alpenkräuter ab. Oder? Es geht dann in Tee rein. Zum Beispiel auch es gibt viele so Kräutereistee jetzt auch, wo angeboten wird. Das Feld wächst ja immer mehr. Darum ist es auch in unserem Interesse zu schauen, dass das gut gedeiht.
Ja. Wir haben vorher schon ein bisschen über Zahlen geredet, die ja Familienunternehmen nicht publizieren muss. Mhm. Aber um das trotzdem ein bisschen einzuordnen, ihr habt vorher die Zahl 90% zum Beispiel exportierte Bonbons angesprochen. Oder was mich zum Beispiel würde interessieren, sind, wie viel vom Umsatz oder wie viel von Ricola sind Bonbons, wie viel ist zum Beispiel der Tee, der mir noch etwas sagt, wie viel sind ganz andere Sachen, Vitaminbonbons habt ihr glaube ich nicht mehr. Mhm. Um diese Sachen ein bisschen einzuordnen, um zu sehen, wie ist Ricola strukturiert, wie ordnen wir Ricola ein und das ein bisschen besser einzuordnen.
Es ist so, dass wir das Gros vom Umsatz, das heisst über 90% mit Kräuterbonbon machen. Und die weltweit vertrieben, die fast 50 Länder, über 90% wird exportiert, alles in der Schweiz hergestellt. Und das Gros, der grösste Markt ist die USA, wo mittlerweile eine sehr beachtliche Grösse angenommen hat und mit Abstand der grösste Markt als Einzelmarkt ist. Und nachher sind so die grossen europäischen Märkte wie Deutschland, Frankreich, die Schweiz kommt dann schnell einmal, Italien, Kanada ist mittlerweile auch ein grosser Markt, Belgien. Das sind so die Hauptmärkte. China kommt dann gleich mal als grösste in Asien. Und der Tee ist etwas, das hat sehr viel Historisches dabei. Man hat in den 80er Jahren angefangen, so Instant-Tee machen. Das war da auch in. Und die haben wir immer noch. Und die laufen einfach. Das gibt eine ganz treue Kundengruppe für die Instant-Tee. Ich habe gerade letztens mit jemandem geredet, auch jemand Jüngerem, sie ist eine Bekannte von mir. Und die hat gesagt, ich habe gesagt, oh, ich habe am Telefon gehört, dass sie so heiser war. Und dann gesagt, musst du Ricola Kräuterzucker nehmen? Nein, sie hat den Instant-Tee gekauft. Das hat sie schon als Kind gehabt von Mami. Also dort gibt es eine ganz treue Gruppe von dem Instant-Tee.
Und ja, das ist ja noch speziell, es ist wirklich so, es ist glaube ich eine gelbe und eine blaue.
Ja, richtig. Und eine grüne gibt es auch noch.
Ja. Ja. Das ist ja wieder das Kaffeepulver, das Bekannte, wo man reingießen kann, aufgießen und fertig. Und es hat ja so eine spezielle Form von diesem Kräutertee. Und dann tut man das reinlöffeln und trinken. Das ist überhaupt nicht so, wie man Tee sonst gewohnt ist.
Ja, es ist eigentlich ein Hot-Drink, sagen wir dem. Es ist ja nicht wie ein Tee, den man mit einem Beutel einen Aufguss hat. Es ist ein Hot-Drink und gerade wenn man etwas stärker verkältet ist, ist das etwas Wunderbares am Abend. Noch so einen Ricola-Tee schlürfen. Ja. Und das haltet sich gut. Das hat interessanterweise auch während der Corona-Zeit, wo das Bonbon-Geschäft gelitten hat, ist der Umsatz eher rauf von dem Tee. Und dann haben wir nur in der Schweiz noch ein kleines Angebot an klassischen Teebeuteln mit Kräuter drin, wo wir aber nur in der Schweiz verkaufen.
Genau. Und wie teilt sich das unter den einzelnen Bonbons auf?
Ja.
Zum Beispiel das, was wir jetzt hier haben, das, was am besten läuft, ist das Klassische. Ja,
so ist der Würfel.
Ja. Ja. Oder sie sagen die klassischen, ich weiß nicht, wie man es Karton.
Die Böckchen nennen wir die.
Wie teilt sich das auf?
Es ist so, dass es von Land zu Land unterschiedlich ist.
Wahrscheinlich auch der Geschmack.
Wobei es mehr Gemeinsamkeiten gibt als Differenzen. Yeah. In den USA verkaufen wir tendenziell mehr zuckerte Bonbon als zuckerfrei und mehr im Beutel als im Böchsli. Und in Europa ist es gerade andersrum, da verkaufen wir über 50% zuckerfrei Bonbon verkaufen und auch sehr stark Böchsli verkaufen. Also der Unterwegskonsum ist viel stärker ausgeprägt in Europa. Und in Asien sind es primär Böckchen. Und dort sind es zuckerfrei. Und dort kommen dann mehr so ein bisschen die fruchtigen, so Zitronenmelisse, Orangenminze. Mehr die fruchtigen Varianten sind dort im Vordergrund, während dann in Europa und in Nordamerika mehr so ein bisschen die herberen, kräuterigen Varianten im Vordergrund stehen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wenn man es anschaut, ist Beutel und Böckchen plötzlich etwa die Waage halten. Und die Originalrezeptur ist aber die stärkste. Sowohl Zucker und zuckerfrei zusammen ist Nummer 1 und dann Zitronenmelisse ist Nummer 2. Das sind so die zwei Top-Lieder im Sortiment.
Das ist auch so nicht das mit Orange, habe ich auch noch gern. Eins gibt es, ich weiß nicht, wie es heisst, meine Mutter braucht das auch und das ist also, ich glaube, so das Violett.
Was ist das? Das ist Holunderblüte.
Nein, das ist nochmal so ein ganz, ganz was Spezielles.
Was haben wir noch? Holunderblüte. Das Violett, haben sie gesagt.
Ich glaube es, ja.
Ja, Mixberry, da bist du so ein
bisschen gerade in die Richtung. Es geht so, beim Tee wäre es so vergleichbar für mich mit Kamillentee. So.
Ja, es gibt Salbei.
Ja, wahrscheinlich ist es.
Und Salbei ist ein riesen Renner in Deutschland. Ja. Die Deutschen lieben Salbei-Bonbon. Ich habe am Anfang habe ich es auch ein bisschen komisch gefunden. Mittlerweile habe ich es sehr gerne. Das kann gut sein, dass Salbei ist. Salbei ist ja eine sehr bekannte Heilpflanze für Entzündungen im Rachenraum. Und ist in Deutschland sehr beliebt.
Ja, es muss das sein.
Es gibt es in der Schweiz auch, ist ganz ein eigenartiger Geschmack. Ja. Mittlerweile habe ich das sehr gerne. Ja.
Probiert ihr manchmal schon ganz neue Sachen aus, oder ihr überlegt, zum Beispiel eben das mit den Vitaminbonbons, was auch immer, die müsst ihr immer eben darauf achten, zwischen dem, zum einen, dem, ich weiß nicht, wie man es formuliert, der Gesundheitsbild, wenn man so leicht angeschlagen ist,
ja.
Und zum anderen das reine Genussmittel. Gibt es auch manchmal Überlegungen, die ihr macht, probieren wir doch mal noch das aus, oder ist die Strategie schon primär mit Fokussieren ist voll auf Bonbons?
Es gibt eine Achse Geschmack und die tun wir eigentlich immer wieder anschauen. Ja. Es ist eine Balance zwischen, geht man mehr die stärker auf Rachen, Hals, Erkältungsgeschmacksrichtungen, die dann viel mit Eukalyptus, höherem Mentholanteil, vielleicht Kräuteranteil erhöhen. Oder Honig, wo man einsetzt, die gibt es. Und auf der anderen Seite gibt es also die leichteren. Wir haben zum Beispiel nächstes werden wir die Himbeermelisse einführen, die dann eher so ein Zitronenmelisse-artig ist, die dann auch so der Alltagsgenuss ist. Ja. Und da muss man immer wieder eine Balance finden und ein bisschen schauen, wo der Markt auch hingeht. Und sagt, jetzt tun wir mal einen Impuls in die oder in die Richtung setzen. Das ist aber im Bonbon-Bereich rein. Ja. Und was wir natürlich uns schon überlegen, ist, wo kann man Marken sonst auch noch anbieten. Gleichzeitig weiss ich aus dem Konsumgütergeschäft, dass man immer einfacher findet, mit der Marke in einen anderen Bereich hineinzugehen, als es dann auch effektiv auch ist. Und darum ist das, wenn wir das machen würden, wir haben es ja bei Tee gemacht oder vielleicht auch in Zukunft mit anderen Sachen, sind dann das schon grössere Bewegungen von der Firma. Ja. Aber das tut man, da macht man sich Gedanken darüber.
Genau. Wie beschäftigt mich das Thema? Begegnet mir immer mehr, dass man halt fast alles zuckerfrei machen
will. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil Zucker hat so eine gewisse Reputation. Mhm. Und gleichzeitig weiss ich, dass ein Zuckerbonbon immer besser schmeckt als ein Zuckerfleisch. Auch wenn wir nahezu ankommen an Geschmack von einem Zuckerten. Und in guten Mengen genossen ist Zucker überhaupt kein Problem. Es ist wirklich, alles ist dann Gift, die Dosis macht das Gift. Und, das ist beim Zucker so. Und wichtig ist, dass wir eine Wahlfreiheit dem Konsumenten geben. Dass wir sagen, jeder Ricola-Geschmack kann man sowohl in einer zuckerten wie in einer zuckerfreien Version haben. Schlussendlich der Konsument soll entscheiden und dass wir einfach die Wahlfreiheit anbieten.
Ja, aber das ist auch etwas, was ich sehr stark feststelle, ist immer, oder mal praktisch immer, es kommt wirklich das Zuckerfreie, gemäss mir, wirklich nie an die Variante mit Zucker dran. Nicht nur bei einem Bonbon, sei es das bei einem Gebäck, das mit Süßstoff gebacken ist worden, was auch immer. Es schmeckt halt wie nicht gleich intensiv, ich glaube, so kann man es
zusammenfassen. Ja, Zucker hat einfach, es gibt ein ganz vollmundiges Mundgefühl und das kann man kaum replizieren mit einem Zuckeraustauschstoff. Man kann aber fast nahezu daran ankommen, man kommt nicht daran an. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Kunst. Ich finde, Ricola, wir tun die immer wieder vergleichen und dann auch Konsumententest, das validieren. das ist nahezu nicht wahrnehmbar. Aber wenn man natürlich in dieser Industrie ist und das erkennt und viel Erfahrung hat, dann tut man das merken. Ich glaube, dass auch viele Konsumentinnen und Konsumenten das merken. Wichtig ist eben Wahlfreiheit, dass jeder kann entscheiden kann.
Das ist dann so, wie ein Musiker auch merkt, was halt und schon einer merkt.
Ja, ganz genau. Ja. Oder ob die Zeiten nicht ganz gestumme sind, ob etwas off ist oder nicht. Und es ist eine Wissenschaft, ein zuckerfreies Bonbon so herzustellen, dass es nahezu identisch ist. Auch wir haben zum Beispiel all Süßstoff umgestellt auf Stevia, bei der zuckerfreien. Und Stevia ist bekannt, dass es ein bisschen Off-Taste hat, also ein bisschen ganz spürlich metallisch schmeckt. Und dass man das eben nicht mehr schmeckt, das ist dort, wo dann unsere Spezialisten zum Zug kommen, zum sicherstellen, dass man nahezu an Zucker herankommt. Ja.
Das nehmen wir an, ist eine Produktentwicklung.
Oder? Das macht unsere Produktentwicklung und die haben einen super Job gemacht mit diesen Stevia-Bomben. Ja. Die sind mittlerweile alle umgestellt in der Schweiz. Und, wir haben auch gesagt, das ist jetzt noch spannend, wird darauf reagiert. Und das haben unsere Kundinnen und Kunden haben das voll übernommen. Und das ist natürlich mit Stevia ein guter Move gewesen, weg von den künstlichen, klassisch künstlichen Süßstoffen jetzt zu einem natürlicheren Süßstoff.
Ja. Zum eure Produkte an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, an die Kinder, müssen wir irgendwie einen Vertrieb haben, der das organisiert.
Ja.
Ihr habt vorhin Amerika angesprochen. Wie ist euch das Vertriebsnetz aufgegliedert? Mhm. Mit wem habt ihr da vor allem Kontakt? Ich meine, dass sie in der Schweiz wahrscheinlich Coop, Migros,
ja.
In Amerika, ja, die müssen auch wieder das machen.
Also das ist eine ganz gute Frage. Es ist überall auch da wieder marktgerecht aufgezogen. Mhm. Dort, wo wir genug kritische Grösse haben, machen wir es selber.
Ja.
Und dort in den knapp 50 Ländern, wo wir sind, haben wir nahezu gegen 10 eigene Gesellschaften, die den Vertrieb machen. Und in den anderen arbeiten wir mit Distributoren zusammen, also ja. Vertriebspartner. Das ist mal eine Weichenstellung. Oder? Dann die zweite Weichenstellung ist im Land, was sind unsere Retail-Detailhandelskunden. Und es ist so, dass wir in den meisten Märkten, in allen grossen Detailhandelsketten verfügbar sind. Eben Schweiz ist es Coop, ist es Migros, Denner, Volk, Manor und, wie sie alle heissen. Und in den USA findet sie Ricola überall, im Walmart, bei Costco, bei Target. Und in den USA auch also erst in den Drugstores, also Walgreens und wie sie alle heissen, oder Boots in England zum Beispiel, das sind sehr wichtige Abnehmer in diesen Märkten, wo es die Art, die Drogeriefachmärkte gibt. In Deutschland ist das DM, ist ein ganz grosser Kunde von uns, wo Ricola sehr gut vertreten ist. Und das ist eigentlich das Hauptabnehmernetz. Und dann auch in Europa und Asien das ganze Convenience-Impulse-Geschäft ist sehr wichtig. Also Kiosk, die Valora in der Schweiz, ein grosser Kunde von uns, die Tankstellen Schöpp, Pronto, Migrolino, in Asien 7-Eleven, Circle K, die grossen Convenience-Stores. Und so ist es dann von Land zu Land unterschiedlich, wie der Vertrieb aufgezogen wird. Zum Teil haben wir einen eigenen Aussendienst, zum Teil macht das unser Partner. Da gibt es Märkte, wo es gar nicht nötig ist, einen Aussendienst zu haben. Und ich glaube, der komplexeste Markt ist die USA, einfach wegen der Grösse. Und wegen der Vielfalt von verschiedenen Handelskanälen, die es gibt. Vielleicht auch noch wichtig, in Deutschland ist der Apothekerkanal sehr wichtig. Ja. Wo das Apothekergeschäft in Europa generell wichtig, aber in Deutschland vor allem sehr wichtig. Also ist es überall ein bisschen unterschiedlich.
Ja. Und bis zu welchem Grad ist eure Tätigkeit als CEO eine Vertriebstätigkeit?
Verkaufen muss man immer in meinem Job. Also das ist wichtig. Ich wette auch wenn ich gehe reisen, gehe ich immer in die Läden rein, wo dort nahe an die Kunden hin, trifft die auch, habe sicher sehr engen Kontakt mit unseren Vertriebspartnern. Das ist wichtig. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil. Ich bin auch viel unterwegs. Ich glaube, man muss an der Front sein. Und nahe an den eigenen Leuten und eben an den Kunden finde ich sehr wichtig.
Mhm. Ich finde es selber immer faszinierend, wenn man eben an den abgelegensten Orten ist oder einfach x-tausend Kilometer weg und dann geht man in so einen Laden rein und dann findet man da Cambly, findet man da Ricola.
Das ist fantastisch, da. Lind. Das ist, und, genau, und ja. Ich höre auch von Bekannten sagen, du, ich bin jetzt gerade dort in China irgendwo im äußersten Kaff gewesen und ich habe doch jetzt Ricola gesehen dort. Und das ist für mich ein riesen Aufsteller. Oder letztens hat ein Verwaltungsrat von uns gesagt, in Kanada, halb am Nordpol oben, hat es Ricola gehabt. Ich habe gesagt, das ist doch fantastisch. Das ist schon toll und das macht mich auch unglaublich stolz. All die Schweizer Marken, auch als ich noch nicht bei Ricola war, habe ich mich auch darüber gefreut, Ricola zu sehen. Mhm. Einfach die, eben, sie haben es gesagt, Cambly oder Lindt und Sprüngli und Victorinox ist auch überall. Also das ist etwas, wo wir Schweizer wirklich stolz sind.
Ich glaube schon ein gewisses Heimatgefühl,
das
man dann verspürt. Ja.
Und auch, dass das möglich ist, oder? Dass ein Familienunternehmen aus dem Laufental, dass das möglich ist. Das finde ich eine fantastische Leistung, wo über Jahrzehnte so aufgebaut worden
ist. Ja, und es ist eben nicht, es ist ein Unternehmen mit, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, gut 500 Mitarbeiter. Mhm. Und es ist ja nicht, dass man Nestle in Amerika trifft, ist glaube ich auch klar, aber es ist halt irgendwie nicht vergleichbar, so eine klassische Marke, wo man durch Ricola mit der Schweiz verbindet.
Ja. Wir haben natürlich eben die Vertriebspartner, die ich angesprochen habe, die langjährigen, die natürlich unsere Absatzhelfer sind in diesen Märkten. Also gerade Kanada, wo ich vorher angesprochen habe, da arbeiten wir seit Jahrzehnten mit einem Partner zusammen, der einfach sicherstellt, dass eigentlich die gleichen Interessen hat dann auch, und wenn ein verlängerter Arm ist von Ricola, wo sicherstellt, dass man dann breit verfügbar ist. Und das ist toll, dass das so gut klappt.
Ja, spannend. Vielleicht ist das auch eines von den einer von den positiven Effekten der Globalisierung, die ja immer viel kritisiert wird, aber das Gefühl, es ist definitiv etwas Schönes daran. Man kann zwar nicht so kritisieren, man muss ja nicht überall die Produkte haben, aber ich finde doch, das ist ein schöner Nebeneffekt.
Ja, ich denke sicher, dass die Globalisierung, die so richtig losgegangen ist, Anfangs 90er Jahre, da natürlich viel Unternehmen die Chance gegeben hat, weltweit Präsenz aufzubauen. Und ich glaube auch, ich habe das immer als eine positive Sache angeschaut. Ich habe ja lange im Ausland gelebt und ich glaube, das schlussendlich führt den Handel auch über Grenzen weg zu einer besseren gegenseitigen Verständigung. Ich glaube sehr stark an das. Oder das ist meine Erfahrung auch, dass das so ist. Und ich finde, das ist sicher sehr, sehr positiv. Klar, es ist zu Recht gibt es jetzt Diskussionen, wie nachhaltig ist das. Und, das sind Diskussionen, die müssen geführt werden. Im Grundsatz bin ich ein grosser Freihandelsbefürworter, weil ich glaube, es führt zu einer besseren Verständigung von der Welt untereinander, wenn man miteinander Geschäfte tut.
Ja. Jetzt vorher, oder wir haben im Gespräch schon ein paar Mal Nestlé genannt.
Ja.
Was sind eure grössten Konkurrenten? Sind das die grossen, wie eben Unilever, Nestlé, Danone, was es noch gibt?
Wir sind Ja, wir sind Gallier da ich sage immer, wir sind das gallische Dorf da von Laufen. Unser Hauptmitbewerber weltweit ist die Firma Mondelez.
Ja.
Das ist ein riesiger Süßwaren- und Konsumgüterkonzern und Marke Halls ist Teil von dem Mondelez-Konzern. Und der zweitgrößte Konkurrent ist eine Marke, die heißt Vicks.
Ja.
Und Vicks gehört zu Procter & Gamble. Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, Ricola, der kleine Schweizer, die da gegen Procter & Gamble und Mondelez mittlerweile sehr erfolgreich im Wettbewerb stehen. Das sind unsere grossen Mitbewerber. Und dann interessant, in unserem Geschäft gibt es fast in jedem Land so einen lokalen Star, wo man nur in diesem Markt kennt. In Deutschland ist das zum Beispiel Emoical, das ist eine Marke, die in Deutschland sehr erfolgreich ist und ein formidabler Mitbewerber von uns. Mhm. Und die gibt es überall ein bisschen. Die gibt es auch in Asien oder in den USA, gibt es so lokale Konkurrenten. Aber die globalen, die es überall ein bisschen gibt, sind Halls, ist Vicks und ist Ricola.
Ja. Halls kenne ich irgendwie nicht.
Ja.
Und Vicks kenne ich einfach aus dieser Werbung.
Ja, genau, das ist eine tolle Werbung. Mit,
ich glaube,
wenn man da mit Vicks Vaporub,
genau.
Oder?
Genau,
wo man in der Nacht da gut schlafen kann. Und die hat natürlich, die Vicks kommt mehr aus dem Erkältungsbereich raus und hat dann einfach noch Bonbon angeboten. Die gibt es auch in der Schweiz, ist so eine blaue Schachtel mit einem Eisbär drauf, wo sehr stark über hohen Mentholanteil läuft. Also nicht mit Kräutern, sondern mit Menthol. Und Holz ist weltweit die grösste Haus- und Bonbon-Marke. Und da ist eine englische Marke ursprünglich und ist heute im Besitz von Mondelez. Auch stark mit Menthol operierend. Ja. Das ist zum Beispiel in Europa, findet man die in Osteuropa. In Spanien sind sie sehr stark, dann eben in den USA, in Brasilien, Indien, im asiatischen Raum. Und meistens sind so Stangen. Sind so Stangen mit 19 Bonbons drin. Und kennt man aber weniger jetzt bei uns in der Schweiz oder in den umliegenden Ländern. In Italien ein bisschen auch.
Und die sind einfach viel weniger spezialisiert auf eben Genussmittel, sondern stark auf, auf
die... Mehr funktional als Ricola. Ja. Ricola bringt, ich finde, eine gute Balance zwischen Heil- und Genussmittel an. Und die sind ein bisschen stärker im Bereich von Husten- und Halsbonbon als Ricola. Das ist so, ja.
Im Thema Globalisierung, Nachhaltigkeit sind wir darauf gekommen bezüglich Zucker. Und dort ist vorher angesprochen, die Entwicklung von Zucker. Mhm. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal etwas sagen, wie das abläuft, wie das aussieht, das ganze Thema Zucker.
Ich habe ja vorher erwähnt, dass das Kräuter all Knospenqualität sind. Mhm. Und uns ist es schon seit Jahrzehnten ein Anliegen, dass wir natürliche und nachhaltige Rohstoffe einsetzen. Und das ist natürlich mit Zucker, also ein Hauptrohstoff, den wir verarbeiten, Diskussion aufkommen, ja, wie gehen wir denn mit dem um? Und es ist schwierig, vor allem in der Schweiz, wenn wir, wenn es geht, Schweizer Rohstoffe einsetzen. Bei den Kräutern ist das nahezu 100%. Beim Zucker hat man natürlich auch gesagt, ja, kann man Bio-Zucker einsetzen und gibt es da in genügender Menge in der Schweiz? Und wir sind jetzt nach langer Diskussion darauf gekommen, dass wir auf IP-Swiss-Zucker werden setzen, was in diesen Mengen mit wirklich der nachhaltigsten Form von Zucker ist. Und das ist jetzt ein Move, den wir jetzt gerade angekündigt haben, den wir jetzt machen, am Umstellen sind, wo ja, mich sehr gefreut hat, dass das geklappt hat. Auch wieder mit den landwirtschaftlichen Vertretern, mit dem Team von IP-Swiss, wo man das miteinander angeschaut hat und möglich macht. Und mit dieser Zusammenarbeit werden jetzt 2.500 Hektar zusätzlich IP-Swiss Rübenzucker in der Schweiz angebaut. Einfach zum das in Verhältnis zu setzen, das sind 1.400 Fußballfelder zusätzlich, wo jetzt noch nicht gibt, IP-Swiss Rübenzucker in der Schweiz, wo eine tolle Sache ist, wo die Ricola jetzt wird machen. Und so tut man es eigentlich bei allen Rohstoffen jetzt anschauen, können wir von konventionellen in mehr nachhaltigere Rohstoffe gehen. Es muss natürlich auch wirtschaftlich den Sinn machen, muss auch verkraftbar sein für uns. Und das ist ein toller Move, den wir jetzt gerade gemacht haben.
Was ist so die Summe an Zucker, die ihr braucht pro
ein Haufen. Ja. Sehr viel. Wir sind bei den Zahlen oder Daten, die rausgehen, sehr diskret, aber es sind grosse Mengen. Wir stellen fast 8 Milliarden Bonbons her, da in Laufen, jedes Jahr. Und das sind schon gewaltige Mengen.
Ja. Das kann man sich fast nicht vorstellen.
Ja, also auch pro Minute gehen da über 30'000 Bonbons da durch. Das sind sehr grosse Mengen.
Und da machen wir mit Essen fast nicht.
Nein. Also ich sage immer, wenn mit 8 Milliarden ist eine gute Zahl und eben wir haben eine sehr gute Entwicklung auch. Das sind grosse Mengen.
Ja, das ist fast einmal die ganze Weltbevölkerung
mitmachen. Einmal mit einem Bonbon, ja. Genau.
Das ist echt eine schöne Vorstellung.
Ja, genau.
Was sind neben Zucker die Hauptrohstoffe, also die ihr verwendet? Die Kräuter nehme ich sicher auch ein grosser Teil, wahrscheinlich auch Wasser irgendwo.
Ja, Wasser wird gebraucht natürlich in der Kultivierung der Rohstoffe. Mhm. Das haben wir ja, wir haben jetzt das Tolle an diesen ganzen Nachhaltigkeitsbestrebungen ist, dass wir das auch viel wissenschaftlicher messen und anschauen. Und wir wissen heute ganz genau, wie viel Wasser wir brauchen, auch in der Kultivierung von Rüben, vom Kräuteranbau. Das sind natürlich dort, wo viel Wasser braucht. Und wir brauchen auch viel Wasser in der Herstellung. Und wir haben 6 Bereiche in dem Nachhaltigkeitsmanagement, wo wir uns darin fokussieren. Einer davon ist, den Wasserbrauch zu reduzieren. Und das ist ein grosser Hebel, um einen Beitrag leisten an eine bessere Zukunft. Und ein schonender Umgang mit Ressourcen. Ich glaube, gerade Wasser ist einer von diesen Rohstoffen, wird knapp werden. Oder? Das ist irgendwie so selbstverständlich, gerade für uns Schweizerinnen und Schweizer. Aber das ist etwas, wo wir müssen, ja, irgendwie Sorge geben dazu. Und Wasser ist ein grosses Thema, ja.
Ja.
Aber da sind viele, viele Anstrengungen, die laufen. Man muss zuerst mal messen, wie viel wird eigentlich verbraucht und wo wird es verbraucht, dass man überhaupt das kann managen. Und ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel Fortschritt gemacht mit diesen GRI-Standards. Es gibt da die Science-Based Target Initiative, einen Haufen Sachen, die laufen im Bereich Nachhaltigkeit, wo ich auch rein Betriebswirtschaft kann's gut finden. Ich meine, wenn man weniger Ressourcen einsetzt, ist das ja positiv. Es ist positiv für die Umwelt, aber auch positiv für das Geschäft. Und ich glaube, dort passiert viel.
Ja. Wie wird ein Bonbon hergestellt?
Ja, das ist eine spannende Sache. Ich selber mal Bonbon kochen. Man muss sich das vorstellen, das ist ein amorpher Körper, wie ein Stück Glas, wo erstellt wird. Und wie Glas auch, muss man das erhitzen, eine Masse erhitzen, die nachher abgekühlt wird. Und, am Anfang ist das ein Kochprozess, wo man effektiv Zucker oder Masse, also mit Kräutern, mit Aromen, dort kochen. Die muss so gekocht werden, dass nicht alle Aromen verschwinden. Ja. Das ist auch ein geheimes Verfahren, wenn man die Kräuter reinbringt in die Bonbon und auch die ätherischen Öl, die die Pflanzen mitbringen, in das Bonbon reinbringen. Und nachher wird eine Masse hergestellt, die mit 160 Grad rauskommt auf die Anlage, also aus der Kochanlage. Und nachher gibt es, das haben Sie vielleicht schon gesehen, gibt es so eine, wird die zuerst so gewalzt auf einer Platte, wo sie ausgelegt wird und nachher verengt und dann gibt es am Schluss wie eine Schlange.
Ja.
Und die Schlange, die wird nachher entweder gehackt, wie beim Kräuterzucker, oder prägt, oder, was nachher ein Bonbon vorgibt, mit dem klassischen Ricola R drauf, und nachher muss das abgekühlt werden. Also kommt das irgendwie mit 140, 160 Grad raus, Schluss abgekühlt, und so wird das hergestellt. Ich glaube, wo die grosse Leistung drin ist, ist vor allem, wenn man das geschmacklich so anbringt, wie es Ricola ist, einzigartig gut, und dass man vor allem über die Kräuterkraft auch reinpacken kann in das Bonbon, ja, rein, ohne dass das alles verdampft und verschwindet.
Ja, das ist wirklich der Geschmack am Schluss im Bonbon.
Genau. Und auch die guten Wirkstoffe so extrahiert werden aus der Pflanze, dass die nachher im Bonbon dass die Dinge sind.
Mhm. Der hat einen Shop in Paris, ich weiß nicht, ob es den noch gibt.
Ja, der kommt jetzt wieder im Herbst.
Der kommt.
Ja.
Sind da noch weitere geplant oder ist das?
Wir haben hier in Laufen jetzt auch einen auf. Ja. Das ist für uns Lernen am Experiment.
Ja.
Weil ich habe natürlich lange bei Lindt & Sprüngli geschafft und gesehen,
genau,
wie die Läden eine unglaublich gute Wirkung haben auf das Geschäft. Es aber nicht einfach ist, so einen Laden mal anzubringen, dass er auch in sich ein Businessmodell ist, wo man kann skalieren und etwas damit machen kann. Und wir haben mal gesagt, lass uns das mal probieren und lernen. Der Laden in Paris ist super gelaufen, den haben wir aber ganz bewusst nur saisonal gemietet. Das ist interessant, weil im Sommer ist das ein Magnum Glacé-Laden. Und wir teilen das quasi die Miete aufteilen, weil sie sagen, im Winter verkaufe ich kein Magnum und wir verkaufen weniger Ricola. So werden wir ihn jetzt wieder übernehmen im Herbst. Und dann lassen wir den bis Ende März, Anfang April laufen und dann geht Magnum wieder rein. Und das ist einfach eine unglaublich gute PR-Gelegenheit, dass man die Marken erleben kann. Man kann mal die Kräuter sehen, man kann daran schmecken, man kann das Bonbon probieren. Wir haben einen Tee gemacht im Laden in Paris. Und da kann man auch experimentieren. Und so schaue ich das an. Also wir sind noch nicht dort, dass ich jetzt sagen kann, das gibt jetzt ein neues Geschäftsmodell, dass man Läden aufmacht.
Ja, ich denke, da träumen wir halt an die teilweise so Flughafen-Shops.
Ja.
Oder halt auch an Lederach, wo man einfach überall...
Wo einen super Job macht, eben Lindt, Lederach, auch Victorinox, Swatch. Ja. Das sind tolle Vorbilder für uns. Und bis man es mal skalieren und grösser machen kann, muss man einfach schlussendlich ein profitables Businessmodell finden. Und wir sind immer noch ich nenne das in der blauen Phase, in der Experimentierphase, ja, bevor es eine rote Phase ist, wo man dann sagt, so, jetzt haben wir das Modell, jetzt können wir das ausrollen. Mhm. Und wir nehmen uns Zeit. Da sind wir wieder beim Familienunternehmen, dass wir uns die Zeit geben.
Vor auch einiger Zeit ist, glaube ich, mal ein neuer Werbeslogan angekündigt worden, weil es gibt ja den ganz bekannt, wo jedes Kind in der Schweiz kennt. Wann kommt der?
Der ist schon draußen. Der nimmt einfach Ricola mit dem Murmeltier. Der ist schon draußen, der läuft schon. Und ich werde das immer wieder gefragt. Wann bringt das, wer hat es erfunden wieder? Ich habe lange mit dem Jean-Rémy Fonmat über das geredet, der Erfinder von dem «Wer hat es erfunden?». Übrigens auch der Erfinder von ihm, einfach Ricola. Und wir haben irgendwie gefunden, das war so gut gewesen, das lassen wir einfach. Das ist wahrscheinlich eine Verschlimmbesserung, wenn wir uns nochmal an das herantasten. Und die «Wer hat es erfunden?»-Kampagne ist ja vor 10 Jahren das letzte Mal gelaufen. Das ist interessant, dass man immer noch von dem redet, obwohl der Spot seit 10 Jahren nicht mehr läuft. Und was natürlich heute ist es eine viel fragmentiertere Medienlandschaft. Also, man hat vor 10, 20 Jahren noch einen Fernseher anstellen, voll aufdrüllen mit diesen Spots, und dann hat das die ganze Schweiz gesehen. Und heute geht man viel stärker auch über YouTube, über Instagram, soziale Medien, und das ist es eine fragmentiertere Verteilung von der Botschaft. Und heute heisst es einfach, ich nehme einfach ein Ricola.
Das ist wahrscheinlich in dem Fall einfach an mir vorbei. Vielleicht habe ich es mal schon...
Schauen Sie noch Fernsehen?
Von Zeit zu Zeit kommt das vor. Meistens ist es dann so, wenn ich Sport läuft. Und oftmals schaut man mittlerweile das Remote-Fernsehen.
Ja, das spult drüber.
Genau, ja.
Und das ist schon ein Thema. Fernsehen hat immer noch die grösste Reichweite. Also wir schauen uns also genau an, die verschiedenen Medienkanäle. Das ist immer noch der Medienkanal mit der grössten Reichweite, aber stark abgenommen. Und vor allem, je jünger die Leute sind, darum habe ich sie jetzt gefragt, je weniger wird klassisch Fernsehen geschaut. Ich sehe das bei meinen Mädchen, die schauen, die haben Instagram, die Kleine hat TikTok, YouTube. Und man tut vor allem drüber spulen, man macht die Replay-Funktionen. Und das muss man natürlich immer in einer Medienstrategie berücksichtigen.
Ja. Aber wenn ist eure Strategie meistens gerichtet? Weil ich zum Beispiel verbinde Ricola stark mit meinen beiden Grossmüttern. Also ist nicht irgendwie falsch gemeint, sondern wirklich, das Ricola hat zum Standardprogramm gehört. Das Ricola im Auto gegeben, Ricola in der Küche. Zitronenmelisse, ich glaube das Gelbe. Und ich verbinde das stark eben mit ihnen, und darum frage ich, an wen richtet ihr die Strategie? Ist es spezifisch die junge Generation, oder ist es wirklich die breite Masse?
Es ist breit. Ja. Also, es ist so, dass mir das viel sagen, ja, ich habe das schon von der Grossmutter bekommen, ich übrigens auch. Ja. Ich habe meinen ersten Kräuterzucker vom Grossi bekommen. Und das ist ja das Schöne auch, dass es so über Generationen weitergegeben wird. Und wir sehen, dass wir schauen ja genau auch nach Altersgruppen an, wie viel von den Haushalten wirklich auch Ricola konsumieren. Und es ist so, dass es sehr breit ist. Und darum tun wir auch sehr breit kommunizieren im Fernsehen. Wenn es aber in die sozialen Medien geht, tut man viel mehr auch sehr enge oder spezifischere Zielgruppen definieren. Und dort ist es tendenziell jünger, tendenziell urbaner, tendenziell Leute, die sagen, ich will etwas Gutes tun für mich. Also, dass das ganze Wellbeing-Gedanke wichtig ist. Nachhaltigkeit, Natürlichkeit wichtig ist. Dort geht man dann mehr maßgeschneidert vor. Und der Fernseher ist eigentlich die grosse Kanone, die dann sehr breit geht. Oder wir tun zum Beispiel den Nils Hintermann unterstützen, einen Schweizer Abfahrer, im Skisport. Und der hat einen gelben Helm und einen Ricola-Helm. Und das ist einfach breit. Eben Volksmarke, Volkssport, Skifahren, das passt dort tipptopp.
Ja. Aber es ist nicht. Also gut. Die Leute, die am meisten Ricola konsumieren, sind ältere, oder nehme ich das falsch
wahr? Es ist so, dass wir Kinder sind für uns keine Zielgruppe. Yeah. Oder auch ich sage mal so Studenten, die fangen es dann langsam an. Ricola wird relevanter im Leben, wenn es Familie gibt. Familie mit Kind, dann wird Ricola Teil vom Alltag. Also würde ich sagen, ist es so ab 35 aufwärts, und dann ist es recht gleichmäßig verteilt. Es ist also keine grosse Marke, wenn Sie das von mir
wollen. Nein, das habe ich nicht.
Es ist wirklich eine Volksmarke in der Schweiz. Es ist sehr breit abgestützt. Mhm. Und es ist wichtig, auch die Balance zu finden. Ich finde, was auch nicht gut wäre, ist, wenn man als so eine grosse Love-Brand, wie Ricola ist, wenn man sagt, man will jetzt nur noch für die Jüngeren. Das mag ich. Ich finde das auch nicht glaubwürdig. Klar, das ist dann auch ein bisschen anbietern. Darum ist es schon recht breit.
Ja. Ihr habt ja eine sehr lange Karriere bei den unterschiedlichsten Unternehmen. Was sind so eure spannendsten Erfahrungen, die ihr gesammelt habt?
Oh, das ist, ich habe Haufen dürfen machen. Also sicher etwas am spannendsten war, auf der grünen Wiese in China für Lind und Sprüngli eine Firma zu eröffnen.
Ja.
Das ist, wie wenn man mit Schokolade auf den Mond geht fast, weil die Chinesen einfach sehr wenig Schokolade konsumiert haben und auch heute immer noch nicht zu den grossen Schoki-Essern gehören. Und das war sehr spannend, das zu machen. Es war einerseits spannend, dort eine Firma aufzusetzen, auf nichts, ein Unternehmen gründen, Leute einstellen. Ich bin mir vorgekommen wie einer, der so eine Schiffsexpedition macht und muss jetzt seine Matrosen anhören.
Ja.
Ich weiss noch, an einem Tag glaube 20 Leute eingestellt und die sind da reihenweise gekommen. Und das werde ich nie vergessen. Das ist eine tolle Aufgabe gewesen und auch etwas, wo im Nachhinein mit sehr vielen guten Erinnerungen verbunden ist, aber viel schwere Momente gegeben hat.
Ja.
Und das ist ja häufig so im Leben, die schweren Sachen. Im Nachhinein schaut man die als sehr wertvoll an, aber wenn man im Moment drinsteckt, sagt man, oh mein Gott. Aber das ist sicher eine sehr grosse Herausforderung, ja. Eine prägende. Und da gibt es viele weitere. Ich glaube, was auch ist, was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, die Corona-Phase jetzt bei Ricola durchzumachen. Das war sehr anspruchsvoll gewesen. Ich bin neu reingekommen, in ein gut laufendes Geschäft. Und weniger als ein Jahr in meine Zeit bei Ricola ist das Geschäft gross unter Druck gekommen. Und das war auch eine grosse Herausforderung. Im Nachhinein muss ich sagen, eine tolle Chance auch für mich gewesen und das Management-Team, um näher an die Leute oder Prozesse und Themen heranzukommen. Und das haben wir da alle miteinander toll können meistern.
Ja.
Das ist auch eine grosse Herausforderung. Und dann habe ich noch ganz viele weitere Sachen.
Ja. Habt ihr während dieser Zeit in China dort gelebt?
Ja, ich habe für Lind und Sprüngli habe ich fast 10 Jahre im Ausland gelebt. Und ich bin selber mit der Familie 2,5 Jahre in Shanghai gewesen. Und nachher habe ich Verantwortung für ganz Asien auch gehabt und China. Und die Familie ist dann zurück auf Hongkong. Da bin ich immer ein bisschen hin und her. Das sind wir in Shanghai selber. Ich habe dort gelebt und dort jeden Tag mit der U-Bahn da ganz viele Leute ins Büro. Und ein Büro müssen finden. Und das war wirklich ein Start-up gewesen.
Wie habt ihr das erlebt? Also mit der chinesischen Kultur?
Das ist so spannend. Also einerseits, die Chinesen sind so lebensfrohe,
ja,
tolle Leute und unglaublich unternehmerisch. Also die sind irgendwie einfach schon von Natur aus unternehmerisch. Und wenn man dort ein Problem hat, dann sagt einer, ja, ich habe eine Lösung. Und der kommt effektiv am nächsten Morgen mit einem Muster und mit der Offerte.
Ja.
Also unglaublich schnell, unternehmerisch und gleichzeitig so viel Missverständnis. So viele Sachen, man meint, man hätte sie so abgemacht und dann ist es aber ganz anders und da hat es viele Frustmomente gegeben und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, man kann ja das System auch mitspielen, man kann durch das auch alles sehr flexibel halten. Man muss nicht immer, in der Schweiz ist ja sehr stark, man macht etwas ab und dann gilt das.
Ja.
Und dort macht man das, aber am nächsten Tag ist es dann schon wieder anders, weil sich irgendetwas verändert hat und dann muss man das sich halt auch zunutze machen. Das ist sicher... Aber was ich in Erinnerung habe, ist unglaublich fröhliche, lebensfrohe Menschen. Ich habe auch heute noch mit vielen noch Kontakt. Trotz dieser grossen, sagen wir, kulturellen Differenz oder auch sprachlichen Unterschied, ganz tolle Leute. Und darum stört mich das heute auch ein bisschen, wenn man alles immer politisch muss schwarz-weiss anschauen, weil schlussendlich geht es um Menschen und ich habe so neben ein paar negative, mehrheitlich sehr positive Erfahrungen gemacht.
Ja, das ist schön. Ja. Vielleicht so langsam zum Abschluss.
Ja.
Was würdet ihr sagen, ist eure grösste Qualität, jetzt nicht nur auf das Geschäft bezogen, vielleicht auch privat, als Mensch ganz allgemein? Oder was ist eine der wichtigsten Qualitäten?
Ich glaube, dass ich extrem gut inspirieren und motivieren kann. Das habe ich irgendwie schon im Militär gemerkt, dass ich das kann. Mhm. Und das macht mir Spass. Und ich glaube, die Leute, die mit mir zusammen arbeiten, die sagen alle, es ist super, mit dir zu arbeiten. Ich fordere viel, aber ich will das positiv und motivierend und let's go and do it. Das ist mir ganz wichtig. Also einfach ein motivierendes Umfeld zu kreieren.
Mhm. Das ist schon fast ein amerikanisch.
Ja, aber part mit schweizerischer, sagen wir mal, Bescheidenheit und Gründlichkeit. Ich nehme mich selber nicht so wichtig. Ich habe mein Ego sehr gut im Griff. Und ich glaube, das ist etwas, wo vielleicht die Amerikaner ein bisschen anders sind als wir Schweizer.
Ich glaube, das ist ein guter Schluss.
Super, danke vielmals.
Danke fürs Gespräch.
Das war es mit der 59. Folge vom Podcast Tête-à-Tête und Thomas Meyer. Ich hoffe, ihr habt die Folge gleich spannend gefunden wie ich. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Das hilft dem Podcast zu wachsen. Die Webseite von Ricola findet ihr in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle wünsche ich ein gutes 2024. Macht's gut. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, wie es heißt, Podcast Tête-à-Tête.